Du, Richard, was denkst du, wie viele Prozent der Deutschen nutzen jeden Tag KI?
Boah, so früh am Morgen und schon so eine komplizierte Frage. Ich lege mich fest auf 38%.
Wir werden es gleich erfahren. Also mehr nach dieser wunderschönen Musik.
Spannend.
AI Insights Briefing mit Christoph Schmidt
und Richard Tigges.
So, und natürlich, ich habe wieder mal eine Studie dabei. Und dieses Mal ist es eine Bitkom-Studie, ganz aktuell. Und die haben die Deutschen befragt, wie nutzen sie KI, was halten sie von KI, etc. Und in dieser Studie wird genannt, 15% der Deutschen nutzen KI täglich. Ungefähr ein Drittel nutzen KI mindestens einmal in der Woche, ne? Aber 15% jetzt auf na, komplett drüber gelegt über alle Altersschichten. Und wenn wir uns jetzt die 16- bis 29-Jährigen anschauen, da verwenden 29% jeden Tag KI. Also das ist so der Bereich, an den du auch so gedacht hast.
Ja, so in meiner Altersklasse halt, ja. Aber ich
Genau.
frage mich ja eins, wissen die Menschen überhaupt immer, dass sie gerade KI nutzen? Ja, das ist nämlich dann das Nächste. Da ist dann wieder die berühmte Dunkelziffer. Also, wenn ich mal schnell sage, hey Siri, und die arbeitet dann mit OpenAI mal schnell zusammen, um ein ordentliches Ergebnis zu zaubern, ist das allen bewusst, dass es jetzt KI?
Ist der Spamfilter, den wir per E-Mail nutzen, auch schon KI? Also
Ist die Suche bei Google nicht in vielen Fällen jetzt KI? Also ich glaube, dass wenn man da mal tiefer in sich geht, dann sind es vielleicht doch zufällig genau 38%, schätze ich.
ich glaube, du bist genau komplett richtig gelegen. Nee, aber da kann ich total nachvollziehen. Was ich aber auch noch spannend fand, das ganze Thema auf das Berufsleben zu übertragen. Also wie ist KI auch im Berufsleben angekommen? Und da sagen 48% der Erwerbstätigen nutzen KI bei der Arbeit. Und was würdest du jetzt sagen, wie viele von diesen 48%, was ich finde jetzt erstmal echt eine hohe Zahl ist, wie viele nutzen es täglich? Was würdest du da schätzen?
Naja, es können ja maximal so viele sein, wie sagten, dass sie KI nutzen. Und das war irgendwie ein Wert gerade von, glaube ich, 15%, oder?
Das waren 15%, aber da musst du natürlich jede Altersstufe mit einrechnen.
Ja, also dann würde ich sagen, 20% der Berufstätigen nutzen täglich KI.
Okay. Also laut Studie sind es 8%, die täglich KI nutzen
Okay.
und 18% mindestens einmal in der Woche.
Ja, vielleicht arbeiten die Menschen nicht täglich, weil wenn über 40% es beruflich einsetzen, aber sozusagen nicht jeden Tag, dann ist
Irgendwo
das
ist da
aber nur eine
so
halbe Sache, oder?
eine strukturelle Schwäche ist da auf jeden Fall, finde ich auch, weil, also wenn 48% sagen, sie nutzen KI, wiederum nur 21% der Erwerbstätigen sagen, sie haben jemals eine berufliche Weiterbildung, ein berufliches Enablement zum Thema KI erhalten. Also das ist mal gerade die Hälfte. Und dann kann man sich vorstellen, was so in den Unternehmen noch zum Thema Schatten-KI so passiert und was da immer noch für ein Wildwuchs ist.
Und dass die Menschen offensichtlich zu wenig mitgenommen werden und dass KI offensichtlich nicht tief genug in die Organisation eingepflegt wird. Da habe ich sogar was
Absolut.
Passendes mitgebracht.
Vorher würde ich aber gerne noch an der Stelle den Dr. Ralf Wintergerst, den Bitkom-Präsidenten, zitieren. Ich finde nämlich, der trifft die Mission unseres lustigen Podcasts hier richtig, richtig gut. Und zwar sagt er, Teilhabe und Kommunikation sind jetzt das A und O in den Unternehmen. Das Management muss Transparenz herstellen, seine KI-Strategie gut erklären und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so mit KI-Kompetenzen ausstatten, dass sie den Weg in die KI-Zukunft mitgehen und mitgestalten können. Und dafür sind wir doch da.
Können wir unterschreiben. Ja, und ich habe mir das angeschaut, wie wir im Berufsleben tatsächlich mit KI arbeiten. Und hier gibt es, das war schon im April, von OpenAI ja jetzt sogenannte Workspace Agents. Und das ist im Grunde so die nächste Evolutionsstufe von Custom GPTs. Jetzt haben wir ja bislang erlebt, wie Individuen von der KI unterstützt werden. Aber viele Aufgaben betreffen halt ganze Teams und da kommen so Workspace-Agenten ins Spiel. Sie können dann viele Aufgaben übernehmen, die Menschen halt bei der Arbeit erledigen, also Berichte erstellen, Nachrichten beantworten und so weiter. Und diese Aufgaben werden dann auch in der Cloud ausgeführt, sodass die Agentic Workspaces dann auch weiterarbeiten, wenn ich jetzt nicht an meinem Rechner bin. Ja. Und es ist längst nicht mehr Chat, sondern direkt in Tools wie Slack, Salesforce, M365 von Microsoft und so weiter. Und wie gehe ich dabei vor? Ich schreibe zum Einstieg einfach in Worten einen Workflow, der mein Team involviert und OpenAI macht daraus Agenten von Anfang bis Ende. Also ich sehe, wie das System Tools hinzufügt, Websearch, Kalender, Mail und so weiter. Und ja, man könnte sich dann vorstellen, diese Agents in den Workspaces würden zum Beispiel, wenn man mal Marketing nehmen, neue Leads qualifizieren. Sie würden Inhalte dann für diese Leads maßschneidern oder ganze Kampagnen steuern, einschließlich Nachfassaktionen.
Und dann habe ich jetzt noch eine Sache mitgebracht, und zwar aus unserem letzten Technologie-Meeting der AG Comtech. Wir sind ja beide bei der Arbeitsgruppe Comtech Communication Meets Technology im Leitungskreis und sind die sogenannten Cluster-Leads für das Thema Technologie. Und einmal im Monat treffen wir uns, eine super Runde, alle, die mal Spaß haben oder mal reinschauen wollen, also gerne melden. Und einmal im Monat treffen wir uns und besprechen die Dinge, die gerade so wichtig sind, wenn es um Kommunikation, um Technologie, um KI geht. Und da fand ich, war eine richtig gute Frage. Und die Frage war, was würdet ihr sagen, ist es besser, auf KI im Tool zu setzen oder auf ein zentrales KI-Tool? Also eine zentrale Lösung oder lieber KI lernen in den unterschiedlichen Tools für Newsroom, für Themenplanung und, weil ja natürlich alle Tools jetzt auch KI-Funktionen haben. Fand ich einen total spannenden Punkt und auch eine Frage, die immer wieder auftaucht.
Und es ist eine Bewegung wahrscheinlich, die von beiden Seiten einfach die Welt umarmen wird. Unsere Geräte rund um uns herum werden mit KI ausgestattet werden. Es wird kaum eine Anwendung geben, die freiwillig darauf verzichtet, mit KI zu wachsen. Und umgekehrt natürlich die Sehnsucht nach diesem Gesamtsystem, in das man möglichst viel dann an Funktionalitäten wieder reinholt.
Und wir haben in dem Meeting festgestellt, auch wenn es der anstrengende Weg ist, auch ein bisschen der härtere Weg vielleicht, der schwierigere Weg, letzten Endes ist unsere Präferenz immer der Fokus auf ein zentrales System, um wirkliche Strukturen aufzubauen und nicht nur so kleine Insellösungen in den Tools mit KI-Funktionen zu haben, die sich ja auch sehr schnell wieder ändern. Ich glaube, das ist schon auch generell eine wichtige Erkenntnis, dass der Aufbau einer zentralen KI-Struktur immer besser ist, als auf die kleinen Tools zu setzen. Was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall, denn wir wollen ja durchgängige Hilfen haben und nicht eine KI, die sagt, oh, dafür bin ich nicht zuständig. Das haben wir, glaube ich, im letzten Jahrzehnt bei den Menschen schon immer nervig empfunden. Wer sich dafür interessiert, mit uns über sowas zu diskutieren und über vieles andere, www.agcomtech.de, com mit 2 M und tech mit CH, da gerne willkommen für alle, die in einem Kommunikationsberuf arbeiten und sich in Sachen KI weiterbilden möchten, Sparringspartner suchen und einfach auch erzählen, was sie schon geschafft haben. Wir haben ja schon mal über Adobe Firefly gesprochen, diese Plattform, mit der man auch schöne Bilder erzeugen kann. Das Problem war ja immer bei KI-Bildgenerierung, es war halt Content, aber nicht Content, der automatisch zu meiner Marke passt. Und irgendwie wirkte das schon recht generisch und ich glaube, so allmählich ist der Reiz daran verloren. Findest du nicht auch?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Und das
Fall.
Lösen sie jetzt mit sogenannter Brand Safe Gen AI. Also das heißt, du kannst das Unternehmen, deine eigenen Markenrichtlinien, deine Bildwelten, ja auch Tonalitäten deines Auftritts in die KI integrieren und hast damit sozusagen das Thema Konsistenz auch zur CI gelöst. Und zusätzlich werden sogenannte Content Credentials noch ausgebaut. Das sind also diese unsichtbaren Metadaten, die dann zeigen, ob so Inhalte KI generiert oder bearbeitet wurden mit KI. Also haben wir einerseits Konsistenz und dann noch Transparenz über den, ja, Konsistenz in Sachen CI und Transparenz in Sachen AI.
Ja, und jetzt kommt natürlich die Klassikerfrage, Mensch Richard, wie war eigentlich deine Woche? Jetzt haben wir so viele News gehört, aber wie sind denn deine persönlichen News?
Eigentlich ziemlich unspektakuläre Woche, außer dass ich mich natürlich über viel Sonnenschein gefreut habe. Ich habe eine neue App, stell dir vor, ich bin ja etwas langsamer geworden im Akzeptieren von Vorschlägen von Apps, weil irgendwann kennst du dich nicht mehr aus, aber kennst du Flipped?
Nee, Flipped? Habe ich noch nie gehört. Flipped?
Also Flip, ja. Flipped. Wörtlich umgedreht, ne? Oder im übertragenen Sinne Rollentausch. Und das klingt erstmal so nach Spielerei. Es hat aber strategisch ziemlich viel Sprengkraft, auch wenn die meisten User das nicht ahnen werden. Es ist also eine KI-App. Und in der chattest du nicht einfach, sondern du interagierst mit KI-Charakteren. Also ich war nicht lang genug drin, um herauszufinden, ob da auch andere Menschen sind, müssen ja eigentlich auch irgendwie, oder ob ich mit denen interagieren kann. Aber ich weiß, dass da unheimlich viele KI-Charaktere sind. Manche so im Manga-Style gezeichnet, manche aber sehr fotorealistisch. Das kann man sich dann aussuchen, mit wem man da chatten will. Du kannst auch Telefonate mit ihnen führen. Du kannst Selfies austauschen mit dieser ja, Persönlichkeit, sagen wir mal. Und sie antwortet halt nicht nur, sie reagiert, sie erinnert sich, sie wird emotional anschlussfähig. Und das ist natürlich schon so, dass manche Nutzer da eine richtige Bindung zu KI aufbauen werden. Das kann man heute schon wetten, um nicht zu sagen eine Beziehung. Und das birgt ja durchaus Risiken. Also technisch gesehen ist das klasse. Jeder Nutzer hat so seine eigenen Narrative. Und wenn man so will, da ist sie endlich, die Hyperpersonalisierung. Ja? Ich glaube, du hast es auch schon mal in einem Buch geschrieben, ich habe es auch schon mal geschrieben, dass das sozusagen einer der Vorteile ist von KI. Aber so richtig den Use Case haben wir noch nicht gesehen. Und da ist er. Klassische One-to-Many-Kommunikation wird abgelöst durch so einen KI-Chat. Ja? Und ich bin mir sicher, die Menschen werden sich bald gewöhnen dran, dass Systeme reagieren, dass sie sich erinnern, dass sie sehr persönlich mit mir interagieren. Ja, und ich kann mir vorstellen, das färbt bestimmt bald auch auf Markenkommunikation ab und da wird's dann der echte Gamechanger.
Ja, und die Frage, ich meine, Einsamkeit ist ja ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Und löst an dieser Stelle die KI auch zum gewissen Grad dieses Thema Einsamkeit, Alterseinsamkeit, weil Menschen wieder einen Ansprechpartner haben über den einmal kurz Besuch vom Pflegepersonal, wirklich mit einer KI, mit einem Charakter sich zu unterhalten, auszutauschen, Tipps zu bekommen. Ja. Tatsächlich denke ich ja, denn dem Kopf, in deinem Kopf ist es egal, ob das jetzt also wie diese Bindung herstellt, ob diese Person wirklich echt ist. Ansonsten würden ja auch die ganzen Online-Dating-Plattformen und so nicht funktionieren. Erstmal bist du ja vielleicht nur mal an so ein Bild gebunden und freust dich, dass du mit jemandem kommunizieren kannst. Egal.
Projizierst da ja auch was rein.
Genau, du projizierst.
Ja, also Erwartungen oder.
Projizierst alles rein, bist trotzdem in einem Austausch, der dich inspirieren kann. Und bei allen Bedenken, die natürlich logisch und auch klar sind, glaube ich, dass es echt eine große Hilfe wird. Generell, auch wenn wir über so mentale Themen sprechen, welche Rolle wird KI da spielen? Und ich denke, dass das an vielen Stellen richtig, richtig gute Use Cases geben wird.
Ich höre natürlich schon die Stimmen, die sagen, ja, das ist ja total abgefahren und das ist ja überhaupt, wo kommen wir da hin, wenn wir jetzt schon Beziehungen mit künstlicher Intelligenz eingehen. Aber ich erinnere mich an eine ARD-Reportage, das war so vor 2 Jahren und die haben verschiedene Testgruppen mal in so ein KI-Experiment reingeholt, wie sich ihr Alltag verändert. Und da war eine ältere Dame dabei, die hatte ihren persönlichen Ansprechpartner nach ein paar Wochen so lieb gewonnen als Vertrauen. laute Person, dass sie sagte, ich habe mir das jetzt alles ausgedruckt, unsere Chats, und ich möchte ihn auch nicht wieder hergeben nach dem Test.
Es führt mich gerade nochmal zu einem Thema, was so ähnlich ist, und das ist das Thema Grief AI. Hast du davon schon mal gehört?
Also Trauerhilfe?
Genau, Trauerhilfe. Also das heißt, mit einer verstorbenen Person nochmal Themen aufarbeiten, sich vielleicht auch nochmal austauschen mit dieser Person. Auch dazu gibt es so eine ARD-Doku. Über,
also mit der Originalstimme, womöglich genau. Noch mit dem Original-Avatar.
Genau.
Das ist cool. Also das hätte ich schon gerne, dass man das mit lieben Menschen machen kann. Voraussetzung halt, der Kontext muss dann auch passen. Also es darf nicht generisch dann sein, sonst fühlt sich das sicher komisch an, aber wenn ich da sehr, sehr viel über die Person weiß und man vielleicht sogar eine Art Grief-Nachlass noch haben kann, ja, so Dinge, die ich euch schon lange mal sagen wollte, schreibe ich noch schnell auf und gebe es der KI. Da kriege ich eine Gänsehaut.
So, wie schaffen wir jetzt den Übergang wieder zurück in die KI-Thematik? Also von der Trauerbegleitung, von der Trauer, von der emotionalen Bindung zu einer KI, die Einsamkeitsthemen löst, hin wieder zu dem, worüber wir ja auch gerne sprechen, nämlich was passiert eigentlich hinter den Kulissen bei KI-Einführung, bei KI-Enablement im Unternehmen. Und ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar soll es heute mal um die KI-Richtlinie gehen. Die liebgewonnene KI-Richtlinie. Ja, es hört sich schon so deutsch an, die Richtlinie. Nichtsdestotrotz aber finde ich immer ein ganz wichtiger Startpunkt oder auch etwas, was klare Leitplanken liefert, woran man sich erstmal festhalten kann, wenn man mit KI im Unternehmen startet. Wie ist es bei dir so, jetzt, wenn du in die Unternehmen gehst? Haben die eine Richtlinie oder haben die dann meistens schon irgendwas vorbereitet, wie sie mit KI umgehen wollen?
Also die großen Unternehmen, die ich berate, haben tatsächlich mindestens einen One-Pager, der eben zum Beispiel Umgang mit vertraulichen oder geheimen Daten differenziert, der auch sagt, Kennzeichnung auch innerhalb der Teams, ja, das habe ich mit KI gemacht, ist wichtig. Human in the Loop kommt meistens vor, also du als Mensch trägst die Verantwortung, die KI ist nur ein Hilfswerkzeug, und ChatGPT darfst du nicht einfach verwenden, um Firmeninhalte daran zu geben. Das ist so meistens, was ich davor finde. Dann passiert lange nichts. Hauptsache diese Richtlinie war mal da. Und dann, so, was machen wir jetzt mit KI? So geht es meistens ab.
Ja, ich erlebe es ganz oft, gerade jetzt so in so mittelständischen Unternehmen, dass die diese KI-Richtlinie als Startpunkt nehmen. Irgendwie hat es sich so etabliert, auch für die Mitarbeitenden, dass die sagen, ja, wir brauchen erstmal eine Richtlinie, und die nehmen das dann als Startpunkt, kommunizieren auch die Richtlinie, sagen, hey, das haben wir jetzt hier erarbeitet, das ist unsere Grundlage, in welche Richtung gehen wir mit KI, und jetzt ist hier der Startpunkt, der Kickoff. Und deswegen, weil...
Ist halt so schrecklich deutsch, oder?
Es ist, deswegen
also
sage ich,
kann
es
mir
ist
das
sehr,
überhaupt
sehr
nicht
deutsch.
Vorstellen. Ich habe in Kalifornien gearbeitet. Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn da eine Innovation rauskommt, dass man sich erstmal, dass man einen Arbeitskreis bildet und erstmal eine Richtlinie aufschreibt, sondern hey, was kann man damit machen? Cool, lass uns ausprobieren, und ja, vielleicht passiert dann mal was, und nach 3-4 Monaten sagt man, oh, vielleicht sollten wir da noch eine Sicherung einbauen. Aber ich meine, wir sind in Deutschland, das heißt, wir müssen mit diesem deutschen Phänomen leben. Wahrscheinlich haben wir es auch irgendwie in eine Art Hassliebe einbezogen, oder?
Naja, und das, also ja, das auf jeden Fall. Was ich aber wiederum jetzt auf dem liebevollen Teil der KI-Richtlinie sehe, sie bringt tatsächlich auch was in Gang. Also da kommt eine gewisse Diskussion rein, da wird über Themen nachgedacht, und ich würde gerne mit dir mal kurz darüber sprechen, welche Themen sind denn in so einer KI-Richtlinie, ja, wo sollte man mal reinschauen und wo macht es Sinn? Also auch für alle, die zuhören und die sich vielleicht fragen, hey, ich muss auch irgendwas für meine Abteilung mal erstellen. Also an welche Punkte sollte ich denken? Und ich starte jetzt einfach mal. Und wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich erstmal auch die Basis des Unternehmens zu beschreiben, wo kommt man eigentlich her? Und deswegen finde ich es gut, wenn dieses Unternehmen auch einmal sagt, das sind unsere Werte und das ist unsere Haltung. Ein kleines Beispiel dazu. auch ein mittelständisches Unternehmen, sagt ganz klar, unsere Werte sind Sicherheit, sind aber auch Innovation und Fortschritt. Und weil das unser Wert ist, kommen wir an KI gar nicht vorbei. Wir sind verpflichtet, KI zu nutzen, um innovativ uns weiterzuentwickeln und letzten Endes das Bestehen dieses Unternehmens auch weiterhin erfolgreich weiterführen zu können. Deswegen als Basic immer, was sind Werte und auch die Haltung und wo ist hier die Brücke zu der Vision KI?
Ja, und ich versuche gerade in meinem Kopf, da kannst du ja im Prinzip jetzt nicht beliebige Werte, aber schon ziemlich viele verschiedene Werte dann in Bezug zu diesem Vorhaben setzen. Ja? Transparenz, Ehrlichkeit, Neugier, ja. Und dann das Einordnen, was bedeutet das für unsere Nutzung? Wie offen gehen wir dann damit um, dass wir das mit KI gemacht haben? Ja, also auch mal unabhängig von der Gesetzgebung.
Schöner Startpunkt. Ja, der Punkt Transparenz finde ich eh super wichtig. Da sind wir wieder am Anfang. Ne? Der Bitkom-Präsident hat auch gesagt, Mitarbeiter Transparenz zeigen und eben auch mit Kommunikation mitnehmen. Und der Punkt, das transparent machen. Und da wiederum bin ich wieder bei dem Punkt, KI-Richtlinie hat schon auch was Gutes, weil es erstmal eine transparente Kommunikation ist. Dass man eben auch an verschiedene Punkte denkt und dass man auch transparent zeigt, wo KI eingesetzt wird. Ich hatte, ganz spannend, da haben wir an dieser Richtlinie gearbeitet, das war so ein Workshop-Format, und dann hat eine der Teilnehmenden gesagt, wenn jetzt unsere Kollegen erfahren, dass wir mit KI arbeiten, dann sagen die ja, ihr macht ja sonst nichts, ihr habt ja genügend Zeit, weil ihr arbeitet ja mit KI. Also auch diese Transparenz kann sich ja umdrehen. Also nicht nur es ist positiv, sondern auch negativ teilweise im Mindset Kollegen gegenüber. Das fand ich ganz schön, er hat mich tatsächlich überrascht, aber ich fand es nachvollziehbar.
Ist natürlich schade, dass dann die Speerspitze so einer Innovation im Unternehmen dann sowas nachgesagt bekommt, du hast zu viel Zeit. Die kümmern sich um die Zukunft des Unternehmens, könnte man ja auch sagen. Wofür Transparenz natürlich auch noch gut ist, ich glaube, mit KI kannst du Lösungen machen, die Abteilungen verbinden, die vorher vielleicht gar nicht so viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Aber im Kern, technisch gesehen, ist ihre Herausforderung manchmal sehr, sehr ähnlich, sodass die gleiche Entwicklung beiden Abteilungen helfen kann. Also auch deswegen sollten sie sich austauschen.
Und dann natürlich ein wichtiger Punkt, wir sind in Deutschland und auch das treibt uns um, der liebgewonnene Datenschutz, die Governance, Sicherheit. Aber auch an der Stelle einmal gut, dass man abteilungsübergreifend eben auch mit der IT-Abteilung zusammensitzt, dass man sagt, was sind hier unsere Leitplanken, wie wollen wir arbeiten, und auch das einmal anzusprechen, finde ich immer eine echt gute Idee, gerade für all die Menschen, die mit Datenschutz an der Stelle gar nicht so viel zu tun hatten bisher, dass sie da eben auch ein bisschen Einblick bekommen und auch Sicherheit bekommen. Gestern auch, da kam die Frage auf, ja, ich habe hier eine Stellenanzeige und darf ich die jetzt da in den Copilot reinladen? Also na, da waren jetzt aus der Sicht, da waren keine Personen, keine persönlichen Daten drin, das wird sowieso veröffentlicht und, aber diese Unsicherheiten gibt es nun mal.
Oh ja, und ganz oft höre ich Datenschutz eigentlich so als vorgeschobenes Argument, ja, lass mal lieber die Finger davon, das könnte ja Schwierigkeiten mit dem Datenschutz geben. Es geht doch beim Datenschutz nur darum, sensibilisiert zu sein, muss ich diese Informationen überhaupt hier speichern, allen im Team zugänglich machen, der KI zugänglich machen. Ist das erforderlich für den Zweck? Steht es sozusagen im Verhältnis und ist es sauber dokumentiert, sodass ein Betroffener sagen kann, hey, ich möchte gerne wissen, wie geht er mit meinen Daten um, und im Zweifelsfall auch Einfluss darauf haben. Aber deswegen was nicht zu tun, nur weil da Daten drin sind, du, in dem müsste ich ja sagen, lieber Kollege statt Christoph Schmid aus Hamburg, vielleicht darf ich das dann gar nicht mehr, oder wie?
Ja, und auch das, da gibt es ja easy technische Lösungen für, ne? Also um dann Daten auch in der KI einzupflegen, die dann anonymisiert wird und dann bei der Rückantwort wieder transformiert wird in die echten Datensätze, also dass keine Personendaten irgendwo reinfließen, das ist ja auch nur ein Zwischentool. Also das heißt, da findest du eine technische Lösung dafür. Also es bleibt dann nur eine Ausrede, wenn man dann sagt, ja, deswegen nutze ich jetzt KI nicht. Aber du hast gerade was gesagt, Dokumentation, auch Kontrolle, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wer kontrolliert den Einsatz, wer dokumentiert den Einsatz, müssen wir nach dem EU-AI-Act und vor allem auch, wie wird das Ganze evaluiert? Wie wird es gemessen? Mhm. Und wer kümmert sich auch darum, dass das auch stattfindet, dass das eben nicht einfach dann nur so Zeitfresser werden und keine echten, richtig guten Projekte.
Hältst du das für möglich, unternehmensweit sowas zu kontrollieren? Also ich stelle mir das jetzt gerade, ich versuche einen Vergleich zu machen. Wenn in Word, wie viele Tastenanschläge machen und nutzen wir wirklich alle Funktionen und so, da würdest du doch schnell scheitern, wenn du das unternehmensweit herausfinden willst.
Mhm. Also, total.
Riesen Aufwand.
Gleichzeitig aber ein Auftrag auch an jeden Abteilungsleiter, an jede Führungskraft, sich schon Gedanken darüber zu machen, wir haben hier ein AI-Projekt und wie wollen wir es messen, wie wollen wir es bewerten, wann schauen wir wieder drauf, also einfach das auch im Hinterkopf zu haben. Ne?
Und wenn dann Mitarbeitende so das Gefühl haben, boah, mir kommen die Antworten oder die Ergebnisse von KI komisch vor, aber ich habe nicht mehr die Zeit, drauf zu schauen. Spätestens da sollte ja auch ein Chef dann hellhörig werden und sagen, ja Moment, so ist das nicht gedacht. Wir müssen diese Technologie jetzt nicht blind einsetzen, ja, sondern wir sollten durchaus auch nach einer Einführung noch hellwach bleiben, wie wir das machen wollen.
Hm? Auf jeden Fall. Und über alles Weitere sprechen wir dann nächste Woche. Ich freue mich. Mach's gut.
Bis bald.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniere ihn in deiner Podcast-App und empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für deinen Support und bis zur nächsten Folge von AI Insights Briefing.